Lars Helmer vom LTT. Hallo, Lars.
Hallo, ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein.
Uns freut es auch, dass du hier bist. Was ist denn deine Rolle am LTT?
Ich bin Dramaturg am LTT und als Dramaturgen sind wir natürlich die zuständige Abteilung, Stücke herauszusuchen, Stücke vorzuschlagen und dann so ein künstlerisches Gesamtpaket dem Intendanten vorzulegen. Wir sind also wirklich schon ein halbes Jahr, bevor überhaupt die erste Probe stattfindet, schon mittendrin im Thema. Und dann sind es nochmal 7 bis 8 Wochen Probenzeit bis zur Premiere. Dann schreibt der Dramaturg ein schönes Programmheft und dann kann das Ding raus.
Apropos Programmheft, du bist ja auch hier, weil demnächst wieder Premieren starten. Sollen wir darüber mal sprechen? Also die nächste ist ja schon am Samstag, 18.01. Was startet denn da im LTT?
Genau, ist die Premiere von Judas. Das ist ein Monolog, also ein Stück für einen Schauspieler von Lot Fekemans. Lot Fekemans ist eine niederländische Autorin, die sich sehr oft damit beschäftigt, Figuren, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen oder am Rande stehen, zu Wort kommen zu lassen. So, und jetzt kommt Judas. Wir alle wissen, Judas ist quasi der Verräter von Jesus Christus. Dadurch wurde Jesus Christus gefangen genommen und schließlich gekreuzigt. Und diese Geschichte, die nun Lot Fekemans erzählt, gibt Judas wirklich das Wort, was er nie hat sagen dürfen. Es ist keine Rechtfertigungsgeschichte, ganz im Gegenteil, sondern sie zeigt einfach jenseits von Schwarz und Weiß und ohne Wertung in Gut und Böse stellt damit die Frage, ist Jesus oder ist Judas für uns stellvertretend gestorben? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil man sich wirklich religiös, egal wie religiös man wirklich ist, damit auseinandersetzen kann, konnte Jesus Christus wirklich zu diesem Allheilbringer werden, zu dieser großen christlichen Figur, nur weil Judas ihn verraten hat? Wie wäre das denn ausgegangen, wenn er es nicht getan hätte? Vielleicht würden wir heute überhaupt nicht über Jesus Christus sprechen. Und das ist schon eine sehr interessante Frage, die Lot Fekemans da stellt.
Spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da vielleicht manche extreme konservative Christen ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen können. Habt ihr das auch mit Angst davor? Oder
Angst haben wir nie, nein. Ja. Im Gegenteil, also wir sind ja gerne bereit zum Diskurs. Theater, finde ich, ist nicht nur, der eine spielt dem anderen was vor und dann geht man wieder nach Hause, sondern ich finde ja, Theater sollte so lebendig sein, dass man immer Lust hat, kontroverse Diskussionen zu führen. Und ich freue mich schon darauf, dass vielleicht religiös eher gefestigte Personen sich damit auseinandersetzen, was wir oder was vor allen Dingen die Autorin Lot Fekemans an Thesen aufstellt. Es ist auch gar nicht so sehr die Frage, dass man eine Entscheidung zu treffen hätte, wer ist jetzt hier der Good Guy oder wer ist der Bad Guy. Ich glaube, es geht ein bisschen darum zu verstehen, wie ich es gerade schon angedeutet habe, was wäre denn gewesen, wenn er ihn nicht verraten hätte? Und ich glaube, das ist der interessanteste Gedankengang, zu überlegen, es hätte anders verlaufen können und was hätte das für die ganze Christenheit, was hätte das heute beispielsweise auch im Konflikt der Religion, denn also seien wir ja ehrlich, also die meisten Auseinandersetzungen oder Kriege finden aufgrund von religiösen Missverständnissen statt, egal ob im Nahen Osten oder in Nordirland. Es sind immer entweder Katholiken und Protestanten oder es sind verschiedene muslimische Gruppen, die einfach nicht miteinander können, weil sie sich nicht zuhören oder weil sie das, was der andere als Weltbild oder als religiöses Weltbild hat, nicht akzeptieren. Und ich finde, das ist eine spannende Frage und diesen Diskurs zu führen, das ist das Wichtigere als die Frage, wie geht's dann aus, also wer ist nun der Gute und wer ist der Böse?
Inwiefern ist es denn, wenn man sich jetzt überlegt, als Zuschauer in das Stück zu gehen, wichtig, die Originalgeschichte zu kennen?
Also das ist gar nicht so wichtig, weil der Martin Bringmann als Judas das sehr, sehr gut anhand des letzten Abendmahls beschreibt. Das Bühnenbild ist auch quasi das letzte Abendmahl.
Das heißt, man könnte jetzt auch, wenn man selbst gar nicht gläubig ist oder eine andere Religion hat, dahin gehen.
Definitiv.
Um sich das Ganze einfach mal ein bisschen anzugucken und sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Ich lade alle Muslime und Juden und griechisch- oder russisch-orthodoxen ein, sich das auch anzugucken. Denn die Judas-Geschichte gibt es natürlich letztlich in allen Veröffentlichungen, egal in welches religiöse Buch man schaut. Und es ist keine Frage von, ich sag mal, Orthodoxität oder von Atheismus. Es ist einfach erstmal eine spannende Geschichte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
Wir springen weiter zum nächsten Stück.
Ja.
Geisterstunde im Chelsea Hotel.
Ja.
Am 14.02. die Premiere. Was hat es mit dem Chelsea Hotel auf sich?
Das Chelsea Hotel gibt es ja tatsächlich in New York. Es war in den End 60er, Anfang 70er Jahre der Treffpunkt für Künstler und für Freigeister. Von denen hängen wirklich riesige Bilder im Foyer dieses Hotels, weil sie einfach damals ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Und der sehr kunstsinnige Inhaber dieses Hotels hat gesagt, das ist mir egal, wenn du nicht bezahlen kannst, dann schenk mir halt eines deiner Bilder. Und die hängen da einfach tatsächlich noch. Aber es sind natürlich auch sehr viele Musiker da gewesen. Patti Smith allen voran, also die Grandmother of Punk. Dieses Chelsea Hotel ist in den 2000er Jahren sehr heruntergekommen. Der alte Besitzer war längst verstorben. Und die Geschichte, die wir jetzt da herum erfinden, ist, dass eben Patti Smith ganz viele Musiker eingeladen hat, nochmal ins Chelsea Hotel zu kommen, um ein letztes Konzert zu geben und das auch als Platte aufnehmen zu können, um quasi als Benefizaktion das Chelsea Hotel zu retten. Und das Prinzip ist ähnlich wie das Stück Forever 27, dass unsere Schauspieler, die alle sehr gute Musiker sind, live und alleinig ihre Instrumente spielen, dass da also keine Band engagiert wird, sondern die Schauspieler spielen eben zu den entsprechenden Anlässen in diesem Stück, greifen sie sich ihre Gitarren oder setzen sich ans Schlagzeug und spielen eben die großen Hits der eben gerade erwähnten Musiker. Und das Besondere ist eben einfach zu schauen, wir wollen ja die Songs von Tom Waits oder Joni Mitchell oder Patti Smith nicht einfach nachspielen eins zu eins. Das wäre, finde ich, auch frevelhaft diesen großen Musikern gegenüber. Sondern man muss eine eigene Version finden, eine eigene Auslegung. Und sie sollten natürlich thematisch diese Songs immer zu dem passen, was eben szenisch erzählt werden soll. Es ist dann eben, deshalb heißt es Geisterstunde im Chelsea Hotel, weil wir natürlich mit lebenden und toten Musikern zugleich agieren. Das heißt, es gibt Figuren wie eben Patti Smith, Joni Mitchell, die sind ja noch am Leben, oder Bob Dylan oder Tom Waits, die natürlich selbstverständlich dort auftauchen können. Aber bei Leonard Cohen wird es schon merkwürdig und bei Bob Marley noch viel mehr, denn der ist noch wesentlich länger tot. Aber wie gesagt, es ist eine Geisterstunde. Es ist auch die Beschwörung einer guten alten Zeit.
Direkt einen Tag danach gibt es eine dritte Premiere für Immer schön, wo du auch selbst als Dramaturg mitgewirkt hast, wenn ich richtig informiere. Was hat es damit auf sich für Immer schön?
Das ist vor 2 Jahren uraufgeführt worden. Everything's Beautiful heißt ist der Originaltitel. Also für Immer schön ist eigentlich ein bisschen falsch übersetzt, sondern eigentlich müsste es Alles ist schön sagen. Aber für Immer schön ist schon auch programmatisch, denn es ist die spannende Geschichte einer Handelsvertreterin, die mit ihrem Rollkoffer voll Kosmetika von Tür zu Tür geht. Und eine solche Handelsvertreterin ist eben Cookie Close. Und wir werden in also knapp anderthalb Stunden, die das Stück so dauern wird, 20 Jahre ihres Lebens abspulen. Also es ist wirklich so ein Kaleidoskop von 20 Jahren, ja man muss sagen, beruflichem Misserfolg. Denn Cookie zieht mit ihrem Rollköfferchen herum und es will keiner mehr was kaufen. Wird fast immer abgewiesen. Aber sie geht weiter, sie geht immer weiter. Und diese Niederschläge und dieser Misserfolg ist so greifbar, dass das wirklich eine tragische Figur ist. Und natürlich muss man sich fragen, irgendwie bei aller Gendergerechtigkeit oder bei allen Genderfragen, warum tut sich eine Frau sowas überhaupt an? Ne? Und was für einem seltsamen Traum läuft sie eigentlich hinterher? Und warum quittiert sie das nicht alles und sagt, ich habe jetzt ein Kind und ich kümmere mich um mein Kind? Sie tut alles andere. Das Kind rutscht natürlich in die Drogenkriminalität ab, weil die Mutter sich nicht kümmern kann, weil sie einem amerikanischen Traum hinterherläuft, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst erfolgreich zu sein und nicht Empathie oder Liebe für ihr eigenes Kind zu empfinden. Für immer schön, ne? Das ist der Titel dieses Stückes. Und ich habe schon gesagt, wir sehen sie 20 Jahre lang und wir sehen natürlich auch wirklich den äußeren Verfall einer Frau, die aber ständig noch grellere Farben auflegt, noch mehr versucht, das Gesicht zuzuspachteln, um wirklich zu sagen, ich war schön, ich bin schön, ich bleibe schön und ich verkaufe Schönheit. So, und ich bin mein eigenes Werbeschild sozusagen. Aber dass das nicht funktionieren kann, können wir uns alle vorstellen. Aber es ist wirklich uns dieser amerikanische Traum, den wir immer irgendwie so vom Tellerwäscher zum Millionär definieren, der ist wirklich so in sie eingepflanzt, dass sie gar nicht anders kann. Sie muss weiterziehen mit ihrem Rollköfferchen. Und das ist wirklich ein Schicksal und eben deshalb die Frage, was ist das wert? Also was laufen wir vielleicht wirklich hinterher, was vielleicht völlig falsch definierte Ziele sind? Und da ist eben auch wirklich dieses fragwürdige Ideal zu hinterfragen, was bedeutet uns Schönheit, Äußerlichkeit, was bedeuten uns Markenklamotten und so weiter und so fort. Und das sind natürlich wirklich die gesellschaftspolitischen Hintergründe, egal ob es in Amerika spielt oder, also es spielt in Amerika, aber es ist absolut 1:1 zu übersetzen auf eine deutsche Realität.
Wir haben schon über 3 anstehende Premieren gesprochen. Jetzt wollten wir noch mal auf was anderes zurückkommen. Eine Besonderheit im LTT, das Frauentheater. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das Frauentheater, Purpur heißen sie ja, gibt es jetzt 20 Jahre. Und die haben in den letzten Jahren ja immer mit Eigenproduktionen, eigenentwickelten Themen und Stücken wirklich ihr Publikum gefunden im LTT. Und deshalb ganz wichtig, dass wir es heute erwähnen, weil heute Abend ist die Premiere von Ende gut. Und der Titel, wo bitte geht's raus aus dem Pflegenotstand. Und das ist ein, wie ich finde, so aktuelles und großartiges Thema. Und sie nennen das, dieses Frauentheater Purpur nennt das eine spielende Diskussion. Das heißt, das Publikum darf nicht nur mitdiskutieren, das Publikum darf sogar spielerisch eingreifen, darf aufspringen und mitspielen, um vielleicht der Geschichte eine völlig neue Wendung zu geben. Und das Ganze wird erzählt in 5 Bildern, die eben in einem Pflegeheim in Deutschland spielen. Aber es geht eben nicht nur um die Gepflegten, sondern es geht auch um das Pflegepersonal und um die Angehörigen. Ich glaube, dieses Thema Pflege in Deutschland ist wirklich ein unglaublich wichtiges. Theater sollte immer Diskurs sein und nicht einfach einer spielt dem anderen was vor. Und das ist wirklich die nahezu vollendete Praxis, die Uschi Farmers mit ihrem Frauentheater da bietet.
So, also heute Abend.
Heute Abend ist die Premiere um 20 Uhr in der Werkstatt. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Karten gibt für heute Abend, aber das sehen Sie im Netz auf www.landestheater-tübingen.de oder einfach an der Kasse anrufen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, wir haben noch ein Jubiläum.
Ja.
Jetzt haben wir eben am 25. Januar, am Samstag, das große 30 Jahre Theatersportjubiläum. Und da hat sich Volker Quandt, der das ja immer noch leitet nach 30 Jahren, hat sich da was ganz Besonderes ausgedacht. Es gibt nämlich 4 Routen. Schließlich um 22.30 Uhr treffen sich alle fast 500 Zuschauer dann im LTT zur großen Abschlussveranstaltung. Das ist ein Riesenprogramm. Und die Zahl 30 steht immer irgendwie im Mittelpunkt. Also es wird immer an den Orten, die ich gerade genannt habe, 30 Minuten eine Impro-Show zu einem gewissen Thema geben. Dann sind 30 Minuten Pause, sodass die Leute von Ort zu Ort wandern können. Und dann gibt es wieder 30 Minuten am zweiten Ort, 30 Minuten Pause, 30 Minuten am dritten Ort, 30 Minuten Pause, um ins LTT zu kommen. Dann sind es 30 Künstler, die dabei sein werden. Viele von den ganz alten Recken, Heiner Kontschak zum Beispiel wird dabei sein, der vor 30 Jahren schon zur Besetzung gehörte. Harry Kienzler, Romeo Meyer, Jakob Nacken, Helge Thun wird dabei sein, Udo Zepetzauer, Samuel C. Hentner. Also alles Leute, die seit vielen, vielen Jahren zu den ganz beliebten Künstlern des Theatersports gehören. Und man kann die alle in diesen einzelnen Stationen sehen und vor allen Dingen dann eben auch zum Abschluss um 22.30 Uhr im LTT.
Was sind die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen, zwischen den Wegen?
Also es gibt wirklich so Themen, ne? Zum Beispiel die erste Route startet in der LTT-Workshop unter der Überschrift Die Lust am Scheitern. Dann im Deutsch-Französischen im Institut entsteht entweder eine Oper oder ein Musical oder eine Mischung aus beiden. Und da ist es eher dann so die musikalische Herausforderung an das Publikum, das ja immer mitentscheiden darf, das immer diese Begriffe reinwerfen darf, welches Genre wollen wir spielen. Und in der Tanzschule Danzon steht natürlich alles unter dem Oberbegriff Tanz.
Dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir sind damit auch schon am Ende angekommen für
schon.
Heute.
Ja.
Ja. Danke, dass du hier warst.
Hat mich sehr gefreut.